SWR 2 Zeitgenossen.
Alena Büx, Sie haben Medizin, Philosophie, Soziologie und Gesundheitsökonomie in Münster, York und London studiert, waren Academic Scholar an der Harvard University, danach, also nach Harvard, Direktorin des Englischen Ethikrates in London. Seit 2018 haben Sie on top of everything else, also zusätzlich zu allem anderen, auch noch eine Professur für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München. Und seit Mai 2020 sind Sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Mir geht regelrecht die Puste aus, wenn ich die Stationen Ihrer akademischen Karriere aufzähle. Und dabei habe ich durchaus noch ganz viele Stationen ausgelassen. Im Privatleben sind Sie verheiratet und haben zwei Söhne im schulpflichtigen Alter. Was ist es, was diese Frau im Innersten antreibt?
Gleich mal für den Start eine schwierige Frage. Vielen Dank. Also ich glaube, am ehesten ist das tatsächlich erstens das Interesse. Das klingt alles so wild mit diesen ganzen Stationen. Und das klingt auch, als hätte ich irgendwie den Masterplan gehabt. Das war überhaupt nicht so. Das ist so von einem zum nächsten gegangen. Da waren ganz viele Zufälle dabei. Aber was sich schon wie ein roter Faden durchgezogen hat, ist, dass ich einfach ein wirklich relativ brennendes Interesse immer hatte an den Bereichen, wo sich die Medizin und die Geisteswissenschaften treffen. Und das ist kein vorgestanzter Weg. Also es gibt nicht so richtig den Weg zur Medizinethikerin, sondern den baut man sich irgendwie so ein bisschen selber. Und wie gesagt, der passiert einem auch so ein wenig über eine Reihe von Zufällen. Und dann ist es das Interesse an den Fragen, die einem begegnen, dass man die für wichtig erachtet, dass man danach strebt, gute und möglichst immer bessere Antworten zu finden, das einen so ein bisschen vorantreibt. Und das Zweite ist vielleicht, um jetzt mal persönlich zu antworten, dass ich immer unheimlich Spaß gehabt habe, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ich glaube, das ist so die eine Sache, die man dem Lebenslauf ansehen kann. Es nicht so richtig stillhalten konnte in einer Situation, sondern immer mehrere Sachen verbinden wollte. Und das gilt durchaus auch für Beruf und Familie und solche Dinge. Und dann wird man eben zu jemandem, der improvisiert. Und das mache ich gerne. Das ist für mich nicht eine Qual, so wie das vielleicht durchaus für manche sein kann. Ich empfinde das als eine positive Herausforderung. Und das hat natürlich irgendwie dann geholfen.
Also das heißt auch, ich habe Ihnen jetzt sorgfältig zugehört, Medizin allein hätte Ihnen nicht gereicht.
Ich glaube, das hätte mir schon gereicht. Das ist ein toller Beruf. Aber ich habe eben relativ frühzeitig begonnen, neben der Medizin noch diesen Magister zu machen, Philosophie und Soziologie und dann in England auch für eine Zeit lang Gesundheitswissenschaften. Und da war einfach mein Denken insofern beeinflusst, dass ich in der medizinischen Ausbildung und Praxis einfach immer wieder diese Situationen wirklich am eigenen Leib, in eigener Anschauung erlebt habe, in denen ethische Aspekte aufkamen. Und die haben mich so bewegt und die fand ich so wichtig. Und dann habe ich immer festgestellt, offensichtlich kann ich was beitragen in der Kombination dieser beiden Perspektiven. Und das hat mich dann tatsächlich bewegt, den Blick jenseits der Medizin auch mal zu haben. Ich habe lange gedacht, ich werde in der Medizin bleiben oder ich werde wieder in die Medizin ganz zurückkehren.
Also Alena Büx ist keine knallharte Karrierefrau, die von Anfang an einen Masterplan hatte.
Ja, also was mir daran nicht gefällt, ist natürlich, dass das sozusagen knallharte Karrierefrau, das klingt sehr negativ.
Okay, ja, da haben Sie
also
recht.
Also Ehrgeiz und irgendwie was erreichen wollen, ist in meiner Wahrnehmung was Positives. Aber ich war, glaube ich, nie verbissen. Ich war immer sehr offen für unterschiedliche Abzweigungen. Ich habe mir zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Dinge vorstellen können. Ich wollte schon einfach immer viel machen, aber vor allem, weil mich die Sachen so interessiert haben. Ich wollte die Themen bearbeiten. Ich wollte die Möglichkeit haben, das beruflich zu machen. Und den Beruf gibt's ja so richtig, eigentlich nur in der Wissenschaft nach wie vor. Und da muss man dann eben bestimmte Dinge einfach tun. Aber ich habe lange gezweifelt, ob das überhaupt klappt, ob das der richtige Weg ist. Ich erinnere mich an ganz viele Momente, in denen ich wirklich agonisiert habe. Um Gottes Willen, ist das jetzt eine gute Idee, doch die Medizin, sozusagen die praktische Medizin, wirklich an den Nagel zu hängen, jetzt keinen Facharzt zu machen, sondern mich jetzt auf dieses doch sehr unsichere Parkett der theoretischen Arbeit zu begeben? Soll ich jetzt wirklich noch eine Habilitation machen? Wo führt denn das hin? Im Nachhinein sieht das eben, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich machen will, im Nachhinein sieht das alles irgendwie geradlinig aus und hat eine gewisse Logik, aber sozusagen aus der Perspektive derjenigen, die das erlebt hat, waren da viele, viele zweifelnde und abwägende Situationen.
Dann schauen wir doch jetzt mal auf tatsächlich Ihr Geschäft, Ihre Profession. Das ist die Ethik. Kann man denn Ethik lernen?
Ja, also die Ethik ist ja zunächst einmal, wenn man es so formuliert, tatsächlich am ehesten noch eine philosophische Fachdisziplin. Und da kommt der Begriff der Ethik am ehesten her. Und das ist natürlich eine Wissenschaft wie jede andere, eine Normwissenschaft, aber eine Wissenschaft, die man natürlich lernen kann und in der man ausgebildet werden kann. Und insofern habe ich jedenfalls den Grundstock dieser Ausbildung auch in der Philosophie durchlaufen. Ich habe mich dann ja sehr schnell spezialisiert auf einen Bereich in der Ethik, der erstens sehr angewandt ist, also sehr praxisorientiert und da tatsächlich auch vor allem auf den Bereich der Medizin und im weiteren Sinne vielleicht noch ein bisschen Lebenswissenschaften und Public Health und so, aber diesen gesamten Bereich von Gesundheit und Krankheit. Und habe da dann disziplinär, und das ist in meinem Fach ganz normal, disziplinär erweitert. Also mir doch auch viel theoretisches, aber durchaus auch praktisches Wissen und Erfahrungswerte in den Sozialwissenschaften angeeignet, um diese Methoden nutzen zu können. Die Medizinethik ist auch eine Subdisziplin der philosophischen Ethik, aber sie ist als Fach inzwischen sehr interdisziplinär. Und da bin ich, glaube ich, eine von den Vertreterinnen, die das ganz gut verkörpern, weil ich sozusagen immer Freund davon war, ganz intensiv zu kollaborieren mit ganz vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen. Und das fand ich immer am spannendsten.
Würden Sie denn sagen, ethisches Verhalten, also ein an Moral ausgerichteter Verhaltenskodex, spielt auch in Ihrem persönlichen Leben eine größere Rolle als bei anderen Menschen?
Ja, das ist eine Frage, die wird mir im Moment relativ häufig gestellt.
Ich habe sie nicht abgeschrieben.
Nein, ich finde das völlig gerechtfertigt. Das ist ja auch klar. Also ich wollte eben noch sagen, Ethik ist ja die Theorie der Moral. Also wenn Moral sozusagen die Gesamtheit der Regeln sind, an denen wir uns so halten und an denen auch das Alltagsverhalten vieler Menschen ausgerichtet ist, dann ist die Ethik die Disziplin, die fragt, muss da was adjustiert werden? Gibt es da neue Herausforderungen, auf die unsere sozusagen Alltagsmoral noch keine Antworten hat? Ist das alles kohärent und so weiter? Dieser Ansatz, das ist ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, natürlich formt einen das auch im Alltagsleben, wenn man ständig so nachdenkt. Das ist schon so. Und natürlich ist es auch so, dass Themen, die ethischen Gehalt haben, in meinem Leben eine große Rolle spielen, weil sie mir einfach natürlich wichtig sind, weil ich auch im Alltag einfach eine Aufmerksamkeit drauf habe. Das zieht sich auch in wirklich, also in unser Familienleben, dass natürlich, wenn meine Jungs das erste Mal irgendwas über Tod und Sterben gesagt haben, naja, dann reagiere ich darauf vielleicht ein bisschen anders, einfach weil das nun mal Teil meines Berufs ist, ständig über Tod und Sterben nachzudenken. Die Frage, die da auch noch mit gemeint sein kann, ist, sind Ethiker irgendwie moralischer?
Genau.
Verhalte ich mich sozusagen im Alltagsleben moralischer? Da muss ich immer diese eine schöne Studie zitieren, in der rausgekommen ist, dass Berufsethiker alles andere als bessere Menschen sind, sondern genauso wenig oder genauso viel moralisch handeln wie andere Menschen. Ich hoffe natürlich, dass dieses ständige Nachdenken über das gute und richtige Handeln mein Verhalten prägt, aber ich würde mir niemals einbilden, dass ich da irgendwie jetzt moralisch den Hut auf hätte oder so. Dadurch, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt, lernt man ja auch die ganze Zeit. Also wir haben zum Beispiel im Deutschen Ethikrat zum Ende der letzten Ratsperiode eine Empfehlung gemacht über das Tierwohl. Das war jetzt etwas, was mich auch als Medizinethikerin, die sich ja ganz dezidiert mit Menschen immer beschäftigt und mit Forschung, die auf den Menschen ausgerichtet ist, das mir einfach nicht so stark vor Augen stand. Und dann lernt man in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, und das liebe ich an meinem Fach, dass es eben nicht nur theoretisch, sondern auch sehr praktisch und sozusagen empirisch gesättigt ist, dann lernt man einfach, was da eigentlich alles so los ist. Und ich habe viel über Tierhaltung gelernt und viel über die Produktion unserer Nahrungsmittel. Und irgendwie so grob ist das vielen Leuten wahrscheinlich, und mir war das auch so irgendwie bekannt. Aber wenn man dann doch sich so intensiv damit auseinandersetzt, verändert das natürlich auch den Umgang mit dem eigenen Konsum von tierlicher Nahrung. Also ich glaube, das passiert schon relativ viel. Also ich glaube, insofern beeinflusst mich mein Beruf da schon.
Ja, also Sie haben jetzt ja im Kern gesagt, durch die permanente Beschäftigung mit ethischen Fragestellungen, das prägt irgendwie. Da ist bei mir die Frage aufgetaucht zum familiären Hintergrund. Gab es denn da auch sowas wie eine familiäre Prägung in Richtung entweder Philosophie, Ethik oder auch in Richtung Medizin?
Also in Richtung Medizin auf jeden Fall. Das war etwas, was meine Mutter, glaube ich, sehr befördert hat. Also da ist ja immer die Frage Henne und Ei. Wer hatte jetzt am Ende die Idee? Kommt das sozusagen aus elterlicher Prägung und das Kind oder die Jugendliche nimmt das dankbar an? Oder kommt der Gedanke zuerst beim Kind, zeigt irgendwie Interesse an, was weiß ich, Büchern, wo Organe aufgezeichnet sind und die Eltern greifen das dann begierig auf? Aber das war ganz klar etwas, das ich schon zu Schulzeiten wollte und das auch familiär sehr unterstützt wurde. Obwohl in meiner Familie niemand Arzt oder Ärztin ist. Aber was gleichzeitig in meiner Familie wirklich einfach sozusagen wichtig war, sozusagen am Küchentisch, war die Diskussion, die Debatte. Und das Ernstnehmen von Argumenten, das Austauschen von Argumenten. Wir waren einfach ein sehr diskussionsfreudiges, das war ein sehr diskussionsfreudiges Umfeld.
Hatten Sie denn Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester.
Okay.
Und bei uns wurde immer viel diskutiert und eben auch die Kraft des Argumentes war sehr wichtig. Und auch das kritische Hinterfragen bestimmter Positionen, das Prüfen von Positionen, das haben wir, glaube ich, tatsächlich in der Familie gelernt. Und so etwas prägt. Und was ich nicht unerwähnt lassen kann, ist, dass ich in der Schule, und das war ein Glücksfall, von dem ich aber wirklich glaube, dass er mich auch unter anderem auf die Schiene überhaupt erst gesetzt hat. Bei uns gab es am Gymnasium damals in meiner Jahrgangsstufe einen Leistungskurs Philosophie. Ganz was Seltenes. Ich glaube, das war das erste Mal in 20 Jahren, dass es das in Nordrhein-Westfalen gab. Wir waren nur 11 Leute. Wir hatten 6 Stunden die Woche, 3 Jahre lang bei einem sehr guten Philosophielehrer Philosophieunterricht. Sonst hätte ich mir das mit dem Doppelstudium, glaube ich, auch gar nicht zugetraut. Ich hatte da wirklich einen recht ordentlichen Stand, als ich dann an die Uni kam. Ich kannte viel schon, ich hatte viel schon kennengelernt. Und das hat sehr geprägt, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und mein zweiter Leistungskurs war Biologie. Also diese Dualität, die war bei mir einfach sehr früh angelegt. Und ich finde es wirklich schwierig, auseinanderzufischen, was ist jetzt familiär, was war jetzt Schule, was ist im Studium dazu gekommen. All diese Dinge haben, glaube ich, beigetragen.
Ja, das hilft dann tatsächlich auch, Ihren Werdegang zu verstehen. Insgesamt halten Sie sich ja sehr bedeckt oder es ist einfach so, ich habe wenig gefunden über Ihren familiären Hintergrund, über Ihre Kindheit. Wie haben Sie Ihre Kindheit verbracht? Waren Sie eine Leseratte, ganz viel auf Partys unterwegs, parallel wahrscheinlich, weil Sie sind ja Multitaskerin wahrscheinlich auch damals schon gewesen?
Ich versuche wirklich, das Private ganz allgemein zu halten. Weil ich bin in einer bestimmten Rolle und die geht mit einer gewissen Öffentlichkeit einher, aber ich möchte eigentlich da wirklich eine Trennung beibehalten zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten. Aber so viel kann ich sagen, das war genau, wie Sie das richtig sagen. Ich war auch da Multitasker, beziehungsweise auch da die Kombination. Ich war eine absolute Leseratte, wirklich absolut, so dass es ein geflügeltes Wort war in unserem Haus, ich soll aufhören zu lesen. Weil halt irgendwie eine Abfahrt anstand oder eine Mahlzeit oder was auch immer. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch habe ich die Schulzeit einfach sehr genossen mit allem, was dazu gehört. Auch Musik. Es war eine sehr nette Schule, war ein sehr nettes Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin und einfach ein guter Ort, im Rückblick ganz unschuldig, geschützter Ort, um aufzuwachsen.
Dann möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, das, was Sie gesagt haben über die Gespräche am Küchentisch in Ihrem Zuhause. Da war dieses Argumente austauschen und tatsächlich diesen Satz hört man ja auch wieder oder findet man wieder in Interviews mit Ihnen. Argumente zu hören hat für mich höchste Priorität, haben Sie zum Beispiel in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung im vergangenen Jahr gesagt. Dieser Austausch an Argumenten hat ja leider, muss man sagen, in unserer Gesellschaft in den letzten Monaten eher abgenommen. Wie besorgt macht sie das?
Ich würde dem gar nicht so zustimmen.
Ich habe es befürchtet.
Ja, ich überlege gerade. Das ist nicht falsch. Ich nehme das jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten wahr, dass die Gereiztheit, der Grad der Verwirrtheit und auch so ein bisschen stärker, sieht man öffentlich, das Einmauern in Positionen, doch stärker wird und man das auch so im eigenen Umfeld, in den öffentlichen Diskussionen, in den sozialen Netzwerken und so weiter einfach so ein bisschen selber ja miterlebt. Ich glaube aber, dass gleichzeitig wir in bisher, also jedenfalls in, zu meinen Lebzeiten, in denen ich das wirklich bewusst auch wahrgenommen habe, eine absolut nie dagewesene Dichte an argumentativem Austausch erlebt haben als Gesellschaft und öffentlich. Man hat ja wenig Positives, über das man dieser Tage sprechen kann, aber das, glaube ich, ist etwas, was, wenn hoffentlich ruhigere Zeiten eingekehrt sind, auch positive Effekte haben wird. Es wird so unglaublich viel öffentlich diskutiert und ausgetauscht. Und nicht alles ist einfach nur jeweils auf der eigenen Meinung beharren, jeweils die eigene Position vorbringen, sondern da ist viel Argumentation, da ist viel Prüfung im öffentlichen Raum. Und das, muss ich sagen, als Ethikerin finde ich gut und halte ich für eine Entwicklung, die insgesamt eine positive ist für die Gesellschaft. Was mir Sorge macht, ist etwas, wo andere sehr viel höhere Expertise haben, das einzuschätzen und zu bewerten. Aber was man ja schon mitkriegt, ist, dass es einen nennenswerten Anteil an Menschen gibt, die sich ganz vom Argument und von der Evidenz abwenden, ohne dass sie das selbst so beschreiben würden. Ich glaube, da sind viele, die sagen, dass sie im Gegenteil ganz genau sich mit Argumenten beschäftigen, ganz genau sich mit Evidenz beschäftigen. Aber da gibt es ja durchaus zum Teil dann eben ganz berechtigte Fragen, ob das überhaupt noch etwas mit realistischen Einschätzungen zu tun hat. Das ist etwas, was mir Sorge macht und worauf wir schauen werden müssen als Gesellschaften.
Ja, ich glaube, das meinte ich auch. Und während ich die Frage gestellt habe, wurde mir das schon bewusst, dass man da differenzieren muss. Aber das haben Sie ja jetzt dankenswerterweise gemacht. Also wir befinden uns mitten in der Pandemie. Sie sagten auch vorhin schon, es gibt ja leider wenig Positives. Worin bestehen grundsätzlich die ethischen Herausforderungen in einer Pandemie wie dieser?
Ganz einfache Frage. Also natürlich in der kontinuierlich notwendigen Abwägung zwischen, ich sage es jetzt wirklich extrem verkürzt, Gesundheitsschutz oder lebensschutzorientierten Maßnahmen auf der einen Seite und Wahrung von Freiheitsrechten und Graden auf der anderen Seite. Also ins Unreine gesprochen, diese kontinuierlich notwendige Verhältnismäßigkeitsprüfung. Weshalb so Dinge wie langfristige Strategie, was ja vielfach verlangt wird, wirklich einfach sehr, sehr schwierig sind, weil das etwas ist, was sich dynamisch ständig verändert. Welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt angemessen und zumutbar sind, das ändert sich eben durch die pandemische Realsituation. Das ist das eine. Also dieses Abwägen, so haben wir es damals in unserer allerersten Empfehlung März 2020 durchaus vorausschauend beschrieben, diese Abwägung eben zwischen Lockern und Lockdown, die uns nach wie vor beschäftigt. Das ist das eine. Und das andere, es gibt ganz, ganz viele ethische Fragen. Ich versuche jetzt so ein paar ganz große, übergreifende aufzuwerfen. Das andere ist die damit eben zusammenhängende, kontinuierliche, unglaublich schwierige Abwägung zwischen den Interessen verschiedener Betroffener, zwischen den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft, die betroffen sind, also Stichwort Schule, Gastronomie und so weiter, zwischen verschiedenen Gruppen, die unterschiedlich betroffen sind, die sich zum Beispiel nach dem Alter unterscheiden können oder nach dem Risiko, mit dem sie jeweils betroffen sind von dem Virus und der Erkrankung oder aber auch von bestimmten Maßnahmen. Das sind so viele unterschiedliche Aspekte, die da jeweils alle gleichzeitig berücksichtigt werden sollten. Also das formuliere ich jetzt extra mit dem Sollensbegriff, dem ethischen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für alle Gesellschaften im Augenblick. Das ist mir auch wichtig, sich das immer wieder klarzumachen. So sehr ich die Kritik an politischer Entscheidungsfindung nachvollziehen und verstehen kann und ja auch selbst zum Teil einstimme, so sehr, glaube ich, muss man sich klarmachen, dass das derart schwierig ist, das alles immer gleichzeitig in den Blick zu nehmen, angemessen zu machen, dass man nie es wirklich gerecht wird machen können, sondern dass es im Moment darum geht, es so gut und so gerecht wie möglich zu machen. Und alle Länder, die im Moment betroffen sind auf der Welt, sind dadurch herausgefordert. Das ist einfach wirklich sehr schwierig. Und da greifen ethische Herausforderungen und eben politische Herausforderungen ineinander.
Bevor wir auf die Politik zu sprechen kommen, nochmal zur Arbeit des Deutschen Ethikrates. Ich stelle mir vor, Sie haben jetzt mehrfach von Herausforderungen gesprochen. Also auch im Deutschen Ethikrat, für den Deutschen Ethikrat ist es ja eine Riesenherausforderung. Denn ich stelle mir das so vor, dass doch auch dort sehr gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen und am Ende muss ein Konsens gefunden werden.
Ja, jedenfalls eine oder mehrere Positionen. Wir sind ja nicht verpflichtet auf Konsens.
Ja.
Vielleicht muss man vorweg auch noch einmal sagen, ich weiß nicht, ob das Ihre Hörerinnen und Hörer alle wissen, besonders herausfordernd ist, dass die Struktur dieses Gremiums für diese Zeit nicht wirklich gut geeignet ist. Wir sind ja ein Expertengremium, das ehrenamtlich arbeitet. Das heißt, alle haben ganz normal ihren Vollzeitjob, mich eingeschlossen, nebenbei. Also nebenbei ist gut. Der beschäftigt einen ja recht intensiv. Eine ganze Reihe sind gerade jetzt auch in Bereichen tätig, also zum Beispiel eben im Bereich der Medizin oder der Bildung oder so, wo jetzt auch ganz besonders viel gerade anfällt natürlich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir von der zeitlichen Struktur, wir sind ja kein ad hoc beratendes Gremium. Also ich werde immer wieder gefragt, ob wir irgendwas jetzt beispielsweise mit diesen Ministerpräsidentenkonferenzen zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin zu tun, überhaupt gar nichts. Sozusagen, wir sind nicht im alltagspolitischen Beratungsgeschäft. Aber wir haben gemeinsam alle zu Beginn unserer Tätigkeit, als wir eben schon in der Pandemie waren, letztlich für uns gemeinsam entschieden, dass wir uns jetzt so viel wir können einbringen wollen und einbringen werden. Und wir haben ja auch so viele Aufträge aus der Politik, beziehungsweise das waren keine formalen Aufträge, sondern das waren Bitten, das muss ich auch noch unterscheiden, erhalten wie in den Jahren vorher noch nie. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich eine Taktzahl an den Tag gelegt haben, die für uns einfach einzigartig ist als Gremium. Und das hat eben auch eine ganze Reihe von tatsächlich echten Herausforderungen. Aber das ist wichtig, dass man sich das mal klar macht. Dieses Gremium ist eigentlich dafür gebaut, so jedes Jahr eine Stellungnahme von 250 Seiten zu formulieren, die Monat für Monat in unseren Sitzungen ausführlichst diskutiert und abgewogen wird. Und jedenfalls nicht dafür, dass wir doch gefühlt fast jeden Monat eine Empfehlung formulieren. Das ist einfach tatsächlich wirklich außergewöhnlich. Und das Zweite ist, dass wir, nachdem wir entschieden haben, dass wir uns jedenfalls bemühen wollen, viel zu machen, natürlich auch gesehen haben, dass wir als Rat, genauso wie das viele, glaube ich, Bürgerinnen und Bürger im Moment in ihrem Umfeld erleben, ob im Beruf oder privat, man stellt auf einmal fest, es gibt zu diesen Fragen wirklich auch ganz begründet sehr unterschiedliche Positionen. Und das, was sozusagen viele Menschen jetzt in ihrem Alltag erleben, das haben wir natürlich im Rat ganz genauso. Und das mussten wir auch. Also das ist sozusagen auch ein Zeichen dafür, dass der Rat jetzt mal funktioniert, dass wir eine Pluralität von Positionen hatten. Aber gleichzeitig wollten wir und sollten wir natürlich auch für diese Fragen, insbesondere die Bitten aus der Politik, Empfehlungen formulieren, mit denen man irgendwie politisch arbeiten kann. Und das bedingt eben, dass man sich natürlich irgendwie bemühen muss, entweder einen Konsens zu finden, den man dann publizieren kann, oder aufzuweisen, was es für begründete Positionen gibt. Was niemandem hilft, ist zu sagen, hier sind 24 Mitglieder, die haben 24 Positionen. Also damit kann niemand etwas anfangen. Da haben wir echt einfach gerungen, so wie das viele im Moment, glaube ich, auch tun. Und wir sind natürlich ein bisschen eingearbeiteter in diese Art von Ringen, weil das für einige oder für viele von uns Teil der beruflichen Arbeit ist, dass man das tut und sich mit dieser Art von Fragen beschäftigt. Aber auch für uns war natürlich die Pandemie was völlig Neues. Also das war schon sehr intensiv.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Frau Büchs, kommen wir jetzt vielleicht mal tatsächlich zur Politik und dazu, wie Sie das, was da gegenwärtig in Deutschland passiert, bewerten. Also Stand Frühjahr 2021, die dritte Welle rollt unaufhörlich, die Politik trifft nach wie vor Lockdown-Entscheidungen und nimmt sie dann wieder zurück. Das Testen im großen Stil klappt auch noch nicht wirklich. Das Impfen stockt. Sind Sie eigentlich manchmal frustriert, wenn Sie das sehen und erleben müssen?
Ja, und da muss ich jetzt abgrenzen. Da spreche ich jetzt nicht als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, denn als solche kann ich nicht den gesamtbewertenden Blick auf die Politik nehmen. Als Mensch und als Bürgerin bin ich natürlich auch frustriert. Das ist alles wahnsinnig anstrengend. Ich habe das übrigens schon sehr früh gesagt, Und ich habe auch schon mehrfach öffentlich gesagt, dass ich finde, dass die Seite unterbelichtet ist. Ich habe sehr früh schon gesagt, wir sind in einer emotionalen Ausnahmesituation. Schon ziemlich zu Anfang der Pandemie. Ich habe mal gedacht, das müssen wir mit berücksichtigen. Da hat man in seinem Umfeld irgendwie gemerkt, alle haben so eine höhere Amplitude. Also sind so ein bisschen hochgeregelt emotional. Das hat ja nicht nachgelassen. Das Ganze dauert nur noch viel länger. Die psychischen und emotionalen Reserven sind bei allen Menschen, glaube ich, sehr, sehr aufgebraucht. Und zugleich sind natürlich viele ganz existenziell betroffen in unterschiedlichster Art und Weise. Finanziell, was ihre berufliche Perspektive anbelangt, aber vielleicht auch gesundheitlich oder mit Sorge um andere, die sie lieben. Das ist so unglaublich belastend. Und dann kommt hinzu, dass man immer mehr mitkriegt, wie schwierig das ist, dieser Lage auch politisch Herr zu werden, wie kompliziert die politischen Entscheidungsprozesse sind. Aber, das muss man leider auch sagen, und jetzt, wie gesagt, ich spreche als Bürgerin, wie dysfunktional vieles ist, wie unglaublich schwierig und überkompliziert bestimmte Abstimmungen zu sein scheinen, was wir an Bürokratie aufgetürmt haben. Das ist ja etwas, also wenn man an einer Universität ist und ein Institut leitet, so wie ich das in meinem Hauptjob mache, dann kennt man das ja irgendwie. Man weiß, dass man ständig jeden Tag mit Verwaltungsfragen oder Verwaltungen kämpft und mit Bürokratie kämpft und irgendwelche Wege findet, wie man jetzt das erreicht, was man eigentlich machen will und vorbeikommt an diesen ganzen Hürden. Und irgendwie lächelt man das weg und es ist wahnsinnig nervig und man kriegt das irgendwie hin und bleibt guten Mutes. Aber diese Krise zeigt uns jetzt gerade, dass das alles andere als etwas ist, was wir weglächeln können. Wir ersticken, in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung, wir ersticken in Abstimmungs- und Bürokratieproblemen. Und zwar nicht nur in dem, was tatsächlich an Regeln da ist oder entwickeln wird, sondern auch so ein bisschen in der Kultur, wie diese umgesetzt werden. Und das, also das kostet am Ende des Tages Leben. Das sehen wir jetzt gerade. Und ich finde, das ist für mich das Belastende, ganz persönlich das Belastendste gewesen der letzten Zeit, irgendwie festzustellen, verdammt nochmal, in einem Land, bei dem wir doch alle irgendwie, oder viele von uns jedenfalls immer dachten, wir sind ziemlich gut in vielen, wir haben ja viele wesentliche Errungenschaften in dieser Pandemie, sind ja aus Deutschland oder von deutschen Wissenschaftlern gekommen. Und es gibt ja ganz viele tolle Dinge in unserem Land, die wunderbar funktionieren, aber wir stellen halt gerade massiv fest, was nicht funktioniert. Und das finde ich sehr beeindruckend auf der ganz persönlichen, individuellen Ebene.
Da möchte ich dann auch noch mal kurz bleiben bei dieser ganz persönlichen, individuellen Ebene und noch mal nachhaken und die Alena Büx nicht als Vorsitzende des Deutschen Ethikerats, sondern als Bürgerin fragen, aus ihrer Perspektive, welches waren denn die wesentlichen Versäumnisse deutscher Politik? Also am Anfang haben wir es ja ganz gut gemacht, da hieß es dann Deutschland Weltmeister in der Pandemiebekämpfung. Aber dann, was hat die Politik falsch gemacht?
Ja, also das ist schwierig für mich zu beantworten, weil diese Trennung letztlich leider nicht mehr so richtig funktioniert zwischen dem Mensch Alena Büx und der Ethikratsvorsitzenden. Aber ich sage jetzt mal das, was ich auch schon öffentlich dazu an anderen Stellen formuliert habe, dass ich glaube, dass insbesondere im Herbst verschiedene Möglichkeiten da gewesen wären, ohne dass ich sagen würde, ich hätte das irgendwie besser gewusst. Aber jetzt im Rückblick muss man sagen, die wissenschaftlichen Prognosen waren relativ klar, schon im Herbst über den Sommer, dass man erstens diese zweite Welle hätte anders angehen können und zweitens, dass bestimmte Dinge doch einfach anders hätten vorbereitet werden können.
Wie das Testen und das Impfen?
Ja, also beim Testen beispielsweise glaube ich, das ist tatsächlich etwas, auch da muss man sagen, die Briten haben diesen schönen Ausdruck, hindsight is always 2020. Das heißt, der Rückblick ist immer messerscharf. Mhm. Ja, also da hat man immer die volle Sicht und das stimmt auch. Aber in der Tat ist es so, dass wir wahrscheinlich, ich sage es jetzt mal einfach kollektiv für uns alle, im Sommer irgendwie vielleicht gedacht haben, das haben wir eigentlich ganz gut über die Bühne gebracht. Da wurde ja auch in der ausländischen Presse überall geschrieben, Deutschland ist ein absoluter Musterschüler gewesen. Also das ist super gelaufen. Sie haben das so toll hingekriegt. Was ist das Geheimnis? Ich kann mich noch erinnern an einen Artikel im Guardian, glaube ich, The Dark Matter in Germany. Also irgendwie sozusagen so ein Rätsel darüber. Es muss irgendeinen Faktor geben, warum die das hingekriegt haben mit insgesamt recht niedrigen Todeszahlen und was weiß ich. Und vielleicht ist das ein bisschen eine Ursache dafür, dass dann nicht gar so proaktiv vorausschauend vorgeplant wurde oder auch sich vorgestellt wurde, dass das nochmal alles so richtig schlecht wird, richtig schlecht laufen kann.
Der Deutsche Ethikrat hat ja zusammen mit der STIKO, der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina im November 2020 seine Empfehlungen für einen gerechten und geregelten Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff vorgelegt. Und darin ist eben die Priorisierung festgeschrieben nach Alter und Gefährdung der betreffenden Personengruppen. Würden Sie auch heute noch sagen oder sagen Sie auch heute noch, es ist richtig, an dieser Priorisierung führt kein Weg vorbei?
Also wir haben damals ja einen relativ groben rechtsethischen Rahmen entwickelt. Diese ganze feinkörnigere Priorisierung, also welche Gruppen sind das jetzt ganz genau und in welcher Reihenfolge, das ist ja dann von der Ständigen Impfkommission jeweils auf der Grundlage der verfügbaren Daten gemacht worden und dann in die Verordnung überführt. Und da hat es natürlich auch schon Abweichungen gegeben und auch immer wieder Überarbeitung.
Das stimmt, ja.
Wir sind ja, glaube ich, in der dritten oder vierten Variante da jeweils. Und wir haben aber auch immer schon in diesem Papier steht das drin, dass ist sozusagen ein lebendes Konzept. Das kann nicht in Stein gemeißelt sein. Also das mal vorweggeschoben. Das Zweite, was wir schon auf der allerersten Pressekonferenz gesagt haben, erinnere ich mich ganz genau dran, dass jedenfalls aus ethischer Perspektive ganz wichtig ist, dass man diese Priorisierung, also diese, ich spreche es jetzt mal so, wie wir es damals formuliert haben, diese Berücksichtigung, die vorrangige Berücksichtigung derjenigen, die selbst besonders gefährdet sind, schwer zu erkranken oder zu versterben oder die sich Risiken aussetzen, zum Beispiel im Beruf, sich anzustecken und schwer zu erkranken, dass man diese Art von Priorisierung nicht hyperrigide und starr umsetzen muss, sondern dass man da zum Beispiel, das war damals der Begriff, dass das keine ausschließenden Prioritäten sind. Wir hatten da ja so drei Gruppen formuliert. Und da kam damals schon von einem Journalisten die Frage, naja, wie ist das denn? Muss man dann warten, bis die letzte Person in der ersten Gruppe geimpft ist, bis man überhaupt in die zweite gehen kann? Und so, da haben wir damals schon gesagt, um Himmels Willen, nein, da darf man natürlich überlappend schon einladen. Ja, die einen sind noch nicht fertig, man kann schon bei den anderen anfangen. Es geht darum, dass diejenigen, die eben diesen bevorzugten Zugang haben sollen, dass die den bekommen können. Aber das soll sozusagen nicht ein Knebel sein, um nicht gleichzeitig auch flott voranzukommen. Und insofern ist da aus unserer Perspektive immer schon eine gewisse Flexibilität und auch eine Pragmatik drin gewesen. Und da muss ich sagen, das war jetzt eine echte Lernerfahrung zu sehen, wie das in die Praxis umgesetzt wird und was es da für Herausforderungen gibt und wie offensichtlich eben, apropos Dysfunktionalität, das logistisch zum Teil, wie schwierig das zu sein scheint. Also da muss man jetzt einfach, glaube ich, mit Augenmaß den Weg fahren, dass man jetzt noch in dieser Phase, gerade in dieser Phase jetzt auch der dritten Welle, an der Priorisierung im Grundzug festhält. Also weiter im Grundzug diejenigen zu schützen, die besonderen Schutz brauchen. Aber gleichzeitig den Blick nicht darauf zu verlieren, dass man wirklich jetzt möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen sollte. Also insbesondere auch alles wegimpfen, was wir haben, soweit das geht. Und deswegen habe ich da tatsächlich auch jetzt schon vor einiger Zeit öffentlich gesagt, dass ich die Parallelität von Impfzentren auf der einen Seite, aber eben auch den niedergelassenen Praxen und dann irgendwann auch den Betriebsärzten für ganz wesentlich halte, weil es eben nicht nur darum geht, wen impft man, sondern auch wer impft. Und je mehr Impfstoff jetzt kommt, desto mehr muss man darauf gucken, dass man da wirklich Meter macht. Und dann werden wir relativ bald hoffentlich ja in einer Situation sein, in der man dann nicht mehr priorisieren muss. Wir haben immer gesagt, das ist eine Priorisierung auf Zeit.
Ja, dieses wir müssen jetzt Meter machen beim Impfen, das ist wirklich eine Formulierung von Ihnen, die man in allen Interviews eigentlich, die zum Thema sind, dann auch findet. Ja? Und die Einbeziehung der Arztpraxen in die Impfungen auch. Der Deutsche Ethikrat hat sich außerdem ja schon sehr früh gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Warum?
Ja, also zunächst einmal haben wir geglaubt und glauben das immer noch und glaube ich das auch ganz persönlich, dass das eine Diskussion ist, die überhaupt nicht brauchen und die ehrlich gesagt auch irgendwie so ein bisschen absurd ist in der Zeit, in der man noch gar nicht genügend hat. Das sehen wir jetzt ja auch durchaus schon eine gewisse Zurückhaltung bei einigen Gruppen mit Bezug auf bestimmte Impfstoffe zum Beispiel. Aber on the whole, also im Großen und Ganzen, steigt die Impfbereitschaft wirklich sehr stark an. Und das war genau zu erwarten. Im Dezember war dann Tiefpunkt erreicht. Und ich kann mich genau erinnern, ich war total entspannt, was das anbelangt, weil das ein ganz normales Phänomen ist, dass kurz bevor sowas losgeht, die Skepsis am allerhöchsten ist. Und je stärker, je mehr das passiert, je mehr Menschen in ihrem Umfeld Leute kennen, die geimpft sind und die so erleichtert sind. Mhm. Und die sich einfach freuen oder die begeistert sagen, ich habe endlich einen Impftermin und auch sehen, ja, vielleicht gibt es ein paar Impfreaktionen und man hat mal einen Tag Fieber oder muss ich mal ins Bett legen oder so, aber niemand wächst irgendwie das dritte Auge, desto mehr nimmt die Impfbereitschaft zu und das sehen wir. Also das sagen wirklich die ganzen Befragungsstudien, das sieht man. Und deswegen bin ich mit Blick auf sozusagen die langfristige Entwicklung da sehr, sehr zuversichtlich. Das hat jetzt alles nicht geholfen, was da mit AstraZeneca passiert ist und passiert, muss man ganz klar sagen. Und ich kann das sehr nachvollziehen, dass da viele Menschen denken, hupsi, was ist denn das jetzt? Und da nochmal zweimal drüber nachdenken müssen. Und das, finde ich, sollte man auch respektieren. Also das mal vorweg geschickt. Insgesamt glaube ich, werden wir eine Impfpflicht überhaupt nicht brauchen. Wir haben sie aber auch deswegen ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, das ist in diesem Fall etwas, bei dem wir die informierte Einwilligung einfach respektiert sehen wollen und anders als bei anderen Erkrankungen, bei der wir eben so eine hohe Heterogenität oder also so unterschiedliche Verteilung des Risikos haben. Und dritter Punkt, es ist auch noch eine ganz neue Erkrankung und es sind eben neue Impfstoffe. Und da sozusagen gleich reinzugehen mit einer Impfpflicht, das wäre also eben aus verschiedenen Gründen wirklich nicht gut. Und deswegen haben wir eine allgemeine Impfpflicht aus diesen verschiedenen ethischen Erwägungen ausgeschlossen. Und da sind wir uns auch wirklich sehr weitgehend einig. Und ich glaube auch, dass wir das weiterhin so sehen werden.
Und möglicherweise hätte da ja auch tatsächlich sozialer Sprengstoff drin gesteckt, wenn tatsächlich eine solche Impfpflicht gekommen wäre. Ein anderes Thema, in dem tatsächlich noch sozialer Sprengstoff steckt, ist diese Debatte um Sonderrechte für Geimpfte. Und das ist auch noch relevant, solange es nicht ausreichend Impfstoff gibt. Und das wird ja schon noch einige Zeit so sein. Also dazu gibt es ja auch eine Ad-hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrats, in dem sich der dezidiert gegen Sonderrechte für Geimpfte ausspricht. Was sind da die Kernargumente?
Ja, also da muss ich jetzt erstmal an verschiedener Stelle korrigieren.
Ah, okay.
Gut. Denn erstens geht es nicht um Sonderrechte. Wir haben das in Anführungszeichen besondere Regeln genannt, um die öffentliche Debatte einzufangen, die ja leider ständig von Sonderrechten oder gar Privilegien spricht. Im Text dieser Empfehlung, und das haben wir auch in der gesamten Kommunikation eigentlich immer deutlich gemacht, aber wenn solche Begriffe einmal eingeführt sind, ist das schwer, die wieder loszuwerden. Das haben wir sehr klar in unserem Text. Geht es um die Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen, insbesondere wenn es um diese staatlichen Maßnahmen geht. Das ist wirklich was anderes. Mhm. Also das ist mal sehr wichtig. Das ist das eine. Und das zweite ist, das hat mich wirklich bekümmert, dass überall stand gegen. Denn das ist einfach sehr undifferenziert mit Blick darauf, was wir in diesem Papier eigentlich sagen. Wir haben da schon gesagt, zu dem Zeitpunkt, vorerst kommt eine Rücknahme von diesen starken staatlich verordneten Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte nicht in Frage. Und zwar vor allem deswegen, weil zu dem Zeitpunkt wirklich noch unklar war, ob Geimpfte nicht das Virus noch weiter übertragen können. Das wissen wir inzwischen, dass das sehr super aussieht, Gott sei Dank, mit den Impfstoffen, die in Europa zugelassen sind. Also die Daten aus Israel und aus Großbritannien, die sind sehr, sehr ermutigend. Das ist immer noch nicht jetzt sozusagen alles ganz in Stein gemeißelt, aber das sieht wirklich klasse aus. Im Übrigen nur mal ein interessanter Hinweis, beim chinesischen Impfstoff scheint das nicht der Fall zu sein.
Ah.
Der führt nicht zu dieser sogenannten sterilisierenden Immunität oder Nicht-Infektiosität. Mhm. Also das ist schon eine berechtigte Frage, da zu gucken, wie sieht das denn jetzt tatsächlich empirisch aus. Wir waren ehrlich gesagt davon ausgegangen, zur Zeit der Veröffentlichung, dass wir...
Das war im Februar dieses Jahres.
Genau, das war Anfang Februar.
Ja, genau. Mhm.
Dass wir in einer Situation sein würden, wenn wir das sicher wissen, dass man nicht mehr ansteckend ist, dass dann die Impfkampagne schon so weit fortgeschritten ist, dass man ohnehin für alle schon die stärksten Freiheitsbeschränkungen aufgehoben hat. Weil sich die Situation einfach dadurch auch verbessert hat, weil dann eben die drohende Überlastung des Gesundheitssystems mehr gar so vor Augen steht. Wir haben aber auch gesagt, für den Fall, dass das nicht so ist, und leider sind wir in dieser Situation, je sicherer man weiß, dass Menschen nicht mehr ansteckend sein können, desto eher ist es zu bedenken und gegebenenfalls dann irgendwann auch geboten, dass man diese starken Freiheitsbeschränkungen aufhebt. Aber dann muss man dafür sorgen, dass das in einer verantwortlichen und gerechten Art und Weise passiert. Denn wir haben natürlich auch die Argumente aufgefächert, die Bedenken, die es dagegen gibt, dass man also in so eine Zweispaltung der Gesellschaft kommt und das auch, das muss man ganz klar sagen, dass nicht nur als ungerecht wahrgenommen wird oder gefühlt wird von denen, die eben noch nicht geimpft sind, sondern dass man da tatsächlich eine genuine Ungerechtigkeit hat, nämlich diejenigen, die schon geimpft sind, haben doppelten Vorteil. Also sie sind erstens früher geschützt, weil sozusagen wir als Gesellschaft den Menschen den Vortritt lassen, ganz berechtigt. Und sie dürfen dann sozusagen in Anführungszeichen wieder mehr. Und die anderen haben einen doppelten Nachteil. Sie sind später geschützt und sie dürfen auch noch nicht wieder so viel. Und genuin aus ethischer Perspektive ist das ein sehr bedenkenswertes Argument. Und deswegen haben wir gesagt, da müsste man dann schauen, dass man beispielsweise über alternative Mittel Zugänge schafft. Also das wäre dann zum Beispiel über Tests, dass Menschen nicht ganz ausgeschlossen werden vom öffentlichen Leben. Letzter Satz. Das waren jetzt alles Ausführungen zu diesen staatlichen Beschränkungen und vor allem zu diesen starken Freiheitseinschränkungen. Also wir haben gesagt, Maske tragen und so Abstand halten, diese Dinge, die nicht so tief in die Freiheitsrechte einschränken, die kann man wirklich allen noch eine ganze Weile zumuten, auch den Geimpften. Wir haben aber auch gesagt, der privatwirtschaftliche Bereich, also Konzerte, Restaurants und so weiter und so fort, der hat Vertragsfreiheit. Also das konnten Restaurantbesitzer immer schon machen, dass sie sagen, ich lasse bei mir nur Geimpfte rein. Wahrscheinlich kommerziell nicht so klug, das zu tun, aber das war immer schon möglich. Und da haben wir gesagt, diese Vertragsfreiheit, die dürfte man dann aus ethischer Perspektive einschränken, wenn ein solches Angebot bedeuten würde, dass Menschen nicht mehr sozusagen an einem prinzipiell gleichberechtigten Leben teilhaben können. Also immer das Beispiel, der eine Supermarkt in dem Dörfchen oder der eine Bäcker, der könnte das nicht machen. Es ist was ganz anderes, wenn man eine Großstadt hat mit Hunderten von Bäckerfilialen, wo es alternative Möglichkeiten gibt.
Ja, danke für diese Klarstellung und Richtigstellung und nochmal den Hinweis darauf und was ja jetzt auch ganz deutlich geworden ist, dass man wirklich bei diesen Fragen ganz präzise differenzieren muss. Und tatsächlich, jetzt haben Sie klargemacht, dass es nicht um Sonderrechte für Geimpfte ging, sondern um die Frage Rücknahme der Einschränkung der Freiheitsrechte. Und da sind wir ja dann bei dieser auch intensiv geführten Diskussion, Debatte, dem Streit in den vergangenen Monaten, also diese Abwägung zwischen Grundrechten, also Freiheitsrechten der Bevölkerung auf der einen Seite und den Einschränkungen im Dienste des Gesundheitsschutzes auf der anderen Seite. Haben Sie Verständnis für Menschen, die gegen die Einschränkung ihrer Grundrechte protestiert haben oder noch immer protestieren?
Also ich habe jedenfalls natürlich Verständnis für alle, die sagen, da muss man sehr drauf aufpassen. Es ist absolut notwendig, immer wieder diese Maßnahmen, die unsere Grundrechte einschränken, die müssen immer wieder begründet, immer wieder untersucht werden auf ihre Verhältnismäßigkeit auf der einen Seite. Und auch dagegen zu protestieren, ist selbstverständlich in einer Demokratie wie der unsrigen, sei jedem völlig unbenommen. Klar machen muss man sich, glaube ich, dass auch die Demonstrationsfreiheit sowie eben andere Grundrechte eingeschränkt werden darf, wenn daraus klare Gefahren wiederum erwachsen, insbesondere für andere. Also ich habe das sehr richtig gefunden, dass man sehr zurückhaltend war darin, Demonstrationen zu verbieten oder Demonstrationen zu beenden, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn völlig klar ist von Anfang an, da ist quasi nicht geplant, sich an die gegenwärtig geltenden rechtlichen Regeln zu halten. Im Gegenteil, das ist sozusagen explizit geplant, das nicht zu tun. Da kommt es dann also zu Ansammlungen, zu großen Ansammlungen, die dann auch Effekte haben, wiederum auf viele andere Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, weil eben nicht nur zu den Demonstrationen angereist wird, über den öffentlichen Nahverkehr oder sonst etwas und da auch da schon viele Regeln nicht beachtet werden. Also das weiß man ja inzwischen leider auch empirisch, dass das dann passiert, sondern dass das auch natürlich dann nicht irgendwo auf dem freien Feld passiert, sondern eben in öffentlichen Räumen, in Städten, wo andere Menschen eben auch sind. Da kommt es dann zu einer Kollision verschiedener Rechte und da halte ich das für richtig, dass dann, wenn das ein bestimmtes Maß überschreitet, da tatsächlich auch eingegriffen wird. Das ist aber jedenfalls immer im Einzelfall zu entscheiden. Da haben mich die Verfassungsrechtler, wenn sie so wollen, unterrichtet, dass das nicht etwas ist, was man pauschal entscheiden kann. Grundrechtseinschränkungen müssen immer sehr konkret angeschaut werden. Und deswegen bleibt das schwierig. Also im Prinzip zusammengefasst, in einer Demokratie ist es absolut notwendig, dass man demonstrieren kann, dass man beschweren kann. Aber man lebt eben gleichzeitig auch in einem Gemeinwesen, in dem die eigenen Rechte sozusagen mit den Rechten anderer kollidieren können. Und das ist dann auch die Pflicht des Staates, dann gegebenenfalls da einzugreifen.
Jetzt habe ich Sie in diesem Zeitgenossengespräch wirklich sehr ausgequetscht. Es dreht sich alles in der Politik, aber auch im Privatleben weitgehend um Corona, um die Pandemie. Aber Ihr Vorsitz im Ethikrat, Sie hatten das eingangs auch schon mal kurz erwähnt, ist ja eine ehrenamtliche Tätigkeit. Sie haben daneben noch einen Vollzeitjob, nämlich an der TU München. Kommen Sie überhaupt noch zum Forschen?
Ja, natürlich weniger, als ich das gern würde, aber doch immer noch. Also ich gehe ganz normal meinem Beruf nach und laviere jeden Tag darum, wie die Zeitpakete verteilt werden. Da muss man sagen, macht durchaus natürlich auch die Situation, dass jetzt einfach sehr viel online stattfindet, macht die Dinge so ein bisschen einfacher. Sonst wäre diese Fülle der Aufgaben im Moment, glaube ich, schwieriger unter einen Hut zu bringen. Aber ich habe ein ganz wunderbares Team bei mir am Institut. Und wir sind da sozusagen gemeinsam gewachsen. Das Team ist ziemlich intensiv gewachsen im letzten Jahr und gleich von Anfang an sehr flexible Arbeitswege eingerichtet, sodass das doch immer noch gut funktioniert. Bin da schon immer noch sehr engagiert, so engagiert, wie das geht. Ich habe Gott sei Dank auch, das muss ich ganz klar sagen, mit der TU München einen Arbeitgeber, der zu schätzen weiß, dass ich jetzt auch anderen Aufgaben nachgehe und mich da sehr unterstützt, was mich wiederum sehr darin motiviert, sozusagen auch immer noch sehr viel Präsenz an der Uni zu haben und da einfach voll drin zu bleiben. Aber man hat natürlich Tage, bei denen man das Gefühl hat, man hat irgendwie 10 Bälle in der Luft und ab und zu fällt dann halt auch mal einer runter und man muss einfach gucken, dass die Bälle, die runterfallen, nicht die wichtigen sind.
Und wie viele Stunden Schlaf kriegen Sie in der Regel?
Das variiert.
Okay. Letzte Frage, Frau Büchs. Hand aufs Herz. Hätten Sie den Job der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats im Mai 2020 übernommen, wenn Sie gewusst hätten, was alles auf Sie zukommt? In einem Interview mit der FAZ Sonntagszeitung haben Sie mal zugegeben, dass es tatsächlich auch Tage gäbe, an denen Sie am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würden.
Ja, natürlich. Ich glaube, das haben wir alle. Und die sind ganz klar da. Aber ich glaube, diese Frage, also selbstverständlich. Es ist gut, dass ich das nicht wusste und dass wir das alle nicht wussten. Ich glaube, das geht vielen Menschen gerade so, dass man denkt, Gott sei Dank wusste man das vorher nicht. Sonst hätte man ja zusätzlich zu allem auch noch diese Antizipation gehabt, dass man weiß, dass da irgendwas ganz Wildes auf einen zukommt. Aber da muss ich auch wirklich sagen, das ist einfach so eine relativ tief verwurzelte Bürgerpflicht, dass man irgendwie denkt, wenn man irgendwas beitragen kann, sinnvoll in einer solchen Situation. Und in meinem Beruf waren wir jetzt natürlich ein bisschen einschlägig, weil wir eben über diese Dinge schon nachgedacht haben in den Fächern, in denen ich mich so herumtreibe, dass man da natürlich selbstverständlich versucht, diesen Beitrag auch zu leisten. Und natürlich hätte ich mir jetzt nie angemaßt zu glauben, dass ich das jetzt irgendwie besonders gut machen würde oder so. Aber also auch wenn man mir gesagt hätte, du, das wird jetzt total heftig, was da auf dich zukommt, wenn du diesen Vorsitz machst, hätte ich ja nicht gesagt, nö, also dann mach ich's nicht. Ja, also nee, jetzt kommt eine Pandemie, dann werde ich nicht Vorsitze, wär völlig undenkbar. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich das nicht wusste. Es ist besser, wenn man sowas nicht weiß unbedingt. Aber ich habe, weiß Gott, es nicht so schwer wie viele andere. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Menschen, die existenziell bedroht sind von dieser Pandemie, in welcher Hinsicht auch immer, also entweder gesundheitlich oder eben in ihren Berufen durch den Verlust der Stelle oder des Unternehmens oder was auch immer. Also da gibt es ja wirklich andere, die es, weiß Gott, schwieriger haben als ich. Und deswegen, glaube ich, sollte man das gar nicht so betonen, sondern es ist selbstverständlich, dass ich das mache und ich versuche, so gut ich kann. Und der Ethikrat ist, das muss ich wirklich sagen, ein ganz inspirierendes Gremium, weil da ja eben alle wirklich ihr Bestes geben und das einfach eine sehr wunderbare, in allen Schwierigkeiten wunderbare Arbeit ist, die man da erlebt. Und da stellt sich dann so eine Frage überhaupt nicht.